Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Hallo, wie geht's? Das sagt er ziemlich locker, wie er so ist. Ein herzliches Willkommen aber für den US-Präsidenten von der Kanzlerin heute Nachmittag in Hannover. Ihnen einen schönen guten Abend. Das Treffen in Hannover ist zwar vermutlich sein letzter Deutschlandbesuch als Präsident, aber es ist eben noch nicht time to say goodbye für Barack Obama. Seine Amtszeit geht nämlich noch volle 9 Monate und da kann noch ziemlich viel passieren, wie man weiß. Und außerdem stehen noch eine Menge Probleme, an die er, aber womöglich auch die deutsche Seite unbedingt vom Tisch haben wollen, bevor Obama dann das Weiße Haus verlässt. Und dazu gehört ganz besonders das in Deutschland umstrittene Freihandelsabkommen TTIP. Angelika Henkel über den Tag 1 von Barack Obama in der Messestadt Hannover.
Man ahnt es schon, da wird der Cadillac bis zur letzten Sekunde poliert. Die Soldaten üben den sicheren Schritt noch einmal und freuen sich, wenn es klappt. Und der Bombenspürhund muss auch noch mal ran an die Fahnen. Es darf nichts schiefgehen, denn so ein Protokoll ist streng und alles wird genau registriert. Dass der Teppich nicht ganz gerade abschließt. Wie der Präsident auf graue Graupelschauer reagiert. Und dass er die Bundeskanzlerin mit Küsschen hier und Küsschen da begrüßt und dann ihren Rücken berührt, als weise er die Richtung. Auf der Bühne der internationalen Begegnung sind das wichtige Zeichen. Wir sind Freunde. Das ist die Nachricht, die von hier ausgehen soll. Und in die gemeinsamen Positionen zu Welt und Wirtschaft verpackt werden. Obama lobt Merkel. In Sachen Flüchtlinge stehe sie auf der richtigen Seite der Geschichte. Er betont die Freundschaft mehrmals. Es mutet an wie ein Flirt. Kanzlerin Merkel ist zuverlässig, beständig und vertrauenswürdig. Sie hat einen guten Sinn für Humor, den sie aber nicht auf Pressekonferenzen zeigt. So viele Nettigkeiten, da kommt Merkel bei der Pressekonferenz sogar aus dem Tritt.
Lauter Fragen habe ich jetzt vergessen. Was wollten Sie von mir? Ich habe so interessiert zugehört. Ich denke immer daran, dass um 6 die Eröffnung ist. Deshalb sagen Sie noch mal Ihre erste Frage.
Fühlen Sie sich durch?
Ach, Libyen, ja, alles klar.
Obama-Charmoffensive, sicher kein Zufall. Bei der Eröffnung der Hannover Messe deutliche Bekenntnisse. TTIP soll kommen. Es berge Chancen für Arbeitsplätze in Europa und den USA. Nein, Standards würden nirgendwo gesenkt. Und so wird die Arbeitsvisite am Ende wie ein Eintrag ins gemeinsame Poesiealbum. Voller Einigkeit, auch beim Lachen und Tuscheln zwischen dem Barack und der Angela.
Ja, und Tina Hassel hat die Begegnung in Hannover verfolgt. Das fiel ja nun wirklich auf, diese Nähe zwischen den beiden. Aber warum lobt Obama denn die Kanzlerin so über die Maßen? Will der da irgendwas gut machen? Steckt da was dahinter? Politisch vielleicht?
Und Thomas, es ist sicherlich beides ernst gemeinte Anerkennung. Barack Obama ist gekommen, um Merkel zu stärken. Das Letzte, was er will, ist ein Europa, was immer uneiniger auseinanderdriftet. Aber wenn ein Präsident so lobt, dann verbergen sich dahinter natürlich auch taffe Forderungen. Obama will mehr Engagement von den Europäern. Er hat gesagt, die Zeit des sicherheitspolitischen Trittbrettfahrens ist vorbei. Und er will auch von Deutschland noch mehr Führung, noch mehr Engagement, vielleicht sogar auch noch mehr Bundeswehr innerhalb der NATO an der Ostgrenze Europas. Also insofern ist das sicherlich auch ein möglicherweise nicht ganz oder leicht vergiftetes Kompliment gewesen.
Und Tina, wir haben ja gehört von Obama, TTIP könnte 2016 vielleicht sogar noch abgeschlossen werden. Warum ist er da eigentlich so zuversichtlich, wo in Deutschland nun gerade das ziemlich umstritten ist? Ist das so ein bisschen wie das Pfeifen im Walde?
Es ist auf jeden Fall eine Art Selbstmotivierung. Präsident Obama will unbedingt dieses Abkommen zumindest noch weitgehend ausverhandeln. Auch er geht nicht mehr wirklich davon aus, dass es noch durch den US-Kongress kommt. Aber es ist viel Zeit verloren worden. Die Stimmung kippt ja in beiden Ländern. Da möchte er Druck machen, möchte auch noch mal überzeugen. Aber ehrlicherweise, ob in der Stimmung und mit all den Problemen, die noch nicht gelöst sind, das wirklich passiert, Buchmacher werden bei TTIP ganz bestimmt im Moment nicht auf Sieg wetten.
Tina, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen aus Hannover. Die Hofburg in Wien. prächtiges Ding. Und das war natürlich früher der prachtvolle Sitz des Kaisers von Österreich. Heute, bisschen bescheidener, residiert hier der österreichische Bundespräsident. Das höchste Amt im Staat war seit dem Zweiten Weltkrieg meistens ein Job für einen Kandidaten der beiden Volksparteien, der SPÖ oder der ÖVP. Aber heute schafften es Sozialdemokraten und Konservative nicht mal mehr in die Stichwahl. Wer künftig in die Hofburg einzieht, das ist nach dem ersten Durchgang der Präsidentenwahl noch ziemlich unklar. Aber eines steht jetzt richtig fest. Österreich erlebte heute einen deutlichen Rechtsruck. Darko Jakovlevic berichtet.
Eingetreten ist das, womit viele vorher gerechnet haben. Sieger des Abends ist der Kandidat der rechtspopulistischen FPÖ. Er heute Abend in einer ersten Reaktion.
Als Präsident muss man für alle Österreicher da sein, was aber nicht heißt, dass ich meine Prinzipien ablege.
Sein Markenzeichen ergibt sich immer freundlich. Mit 45 Jahren zählt er nicht zu den Altgedienten und seine Prinzipien sind nichts anderes als FPÖ-Positionen.
Die Zukunft Österreichs, das sind die Kinder, die wir hier großgezogen haben und die hoffentlich auch Kinder bekommen und die dieses Land positiv weiterentwickeln. Als ich gefragt worden bin, ist der Islam ein Teil von Österreich, habe ich gesagt, nein, der Islam ist kein Teil von Österreich und das ist einfach so.
Für seinen Gegner in der Stichwahl ist das nicht einfach so. Der Grüne Van der Bellen will jetzt alle mobilisieren, die gegen Rechtspopulist Hofer sind. Vor allem Wähler der großen Volksparteien. Nur so kann er Hofer besiegen.
Das ist ein Wettbewerb zwischen zwei Persönlichkeiten, die im Detail durchaus für unterschiedliche Inhalte stehen. Herr Hofer hat seine Haltung, ich habe meine Haltung in anderen Dingen.
Doch eins steht jetzt schon fest. Die FPÖ ist derzeit die beliebteste Partei des Landes. Hilfreich für Hofer ist dabei eine breite EU-Skepsis. Nicht nur wie hier bei seinen Anhängern, sondern österreichweit. Dass die zwei Bestplatzierten nicht von den Regierungsparteien kommen, als dritte sogar eine parteiunabhängige, das hat es in der Zweiten Republik noch nie gegeben. Die jetzige SPÖ- und ÖVP-Regierung steht bei den Wählern gar nicht gut da.
Und dann kommen natürlich auch Dinge dazu, wie zum Beispiel klarerweise die Flüchtlingskrise, aber auch massiv verschlechterte Daten am Arbeitsmarkt, eine steigende Arbeitslosigkeit. Und das hat die Stimmung schon nahe des Gefrierpunkts getrieben.
Wird Hofer wirklich Bundespräsident, so will er die Regierung entlassen, wenn sie nicht seine Prinzipien ernst nimmt.
Ja, und wer ihr Präsident wird, das entscheiden die Österreicher in der Stichwahl und die ist am 22. Mai. Hier in Deutschland wirft die Bundestagswahl schon einmal ihre Schatten voraus, denn SPD-Chef Gabriel hat heute bekannt gegeben, mit welchem Schwerpunkt die Partei in den Wahlkampf ziehen will. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Linda Zerwakis.
Die SPD will die Zukunft der Rente zum zentralen Thema der Bundestagswahl im kommenden Jahr machen. Parteichef Gabriel sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Wahlkampf mache man am besten über wichtige gesellschaftliche und ernst gemeinte Sachfragen. Und die Rente sei so eine ernste Sachfrage. Deutschland müsse in der Lage sein, Menschen nach 45 Jahren harter Arbeit eine angemessene Rente zu sichern, so der SPD-Vorsitzende. Auch die FDP will im Wahlkampf mit dem Thema Rente punkten. Zum Abschluss ihres Bundesparteitages in Berlin sprachen sich die Delegierten für eine Individualisierung der Altersversorgung aus. Sie verabschiedeten ein Konzept, das ein Baukastensystem aus verpflichtenden und freiwilligen Elementen beinhaltet. Zudem soll das Renteneintrittsalter flexibel festgelegt werden können. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor Hackerangriffen auf Autos und Flugzeuge. Behördenchef Schönbohm sprach in der Welt am Sonntag von einer realen Gefahr. In den USA seien Fahrzeuge bereits gehackt worden. Es sei nur noch ein kleiner Schritt, bis jemand versuche, Bremsen zu manipulieren. Das größte Sicherheitsrisiko im Alltag stellen nach seinen Angaben allerdings Smartphones dar. In Serbien wurde heute vorzeitig ein neues Parlament gewählt. Nach ersten Ergebnissen erreichte die konservative Fortschrittspartei von Regierungschef Vucic wieder die absolute Mehrheit. Vucic wollte sich mit der Wahl mehr Rückhalt für seinen Annäherungskurs an die Europäische Union verschaffen. Seit gut 4 Monaten laufen Verhandlungen über einen Beitritt des Landes. Ein Jahr nach der Erdbebenkatastrophe haben die Menschen in Nepal der etwa 9000 Todesopfer gedacht. Gewaltige Erdstöße hatten im April 2015 weite Teile des Himalaya-Staats in Trümmer gelegt. Der Jahrestag wird vom schleppenden Wiederaufbau überschattet. Immer noch müssen 4 Millionen Menschen in Notunterkünften leben, denn wegen politischer Streitereien kommt Hilfe bei den Opfern bisher kaum an.
Ja, wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga ist am viertletzten Spieltag die erste Entscheidung gefallen. Es war leider keine schöne Okergundel. Inzwischen steht der erste fest, wer gehen muss.
Ja, das war auf jeden Fall keine schöne Entscheidung, zumindest nicht für Hannover 96. Ausgerechnet an dem Tag, als Präsident Obama der Stadt die Ehre gab, stiegen die Roten ganz leise aus der Bundesliga ab. Warum? Weil im zweiten Sonntagsspiel Frankfurt gegen Mainz gewann. Was für ein Tiefschlag für Hannover, aber was für ein Befreiungsschlag dagegen für die Eintracht, die jetzt nur noch einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz hat. Der neue Trainer Niko Kovac hatte zwar viel bewegt in Frankfurt, aber bei zuletzt 3 Niederlagen in Folge fehlte ihm ganz schlicht auch ein wenig Fortune. Heute nun das Lebenszeichen im Abstiegskampf, das ganz offensichtlich für Belebung sorgte.
Wenn man Erleichterung einem Gesichtsausdruck verleihen soll, bitteschön, in der Hauptrolle Eintracht Frankfurt.
Endlich haben die Jungs sich belohnt für das, was sie jetzt die Wochen nicht hatten. Wir hatten das nötige Glück und klar fällt einem ein Stein von Herzen, also nicht nur ein Stein, sondern ein richtiger Felsbrocken.
Ein Glücksgefühl, das so nicht abzusehen ist. Die Eintracht in den schwarzen Trikots zunächst mit zweitligareifem Offensivspiel. Seferovic versucht vergeblich, Benatira anzuspielen. Eintracht-Trainer Niko Kovac fehlt bislang das Erfolgserlebnis und ein Torjäger. Der Favorit Mainz aber unauffällig bis zu diesem Freistoß von Brosinski. Rums, 1-0 Mainz. 18 Minuten erst gespielt. Brosinski schockt Frankfurt mit einem sehenswerten Freistoß. Dann muss die Eintracht auch noch früh wechseln. Stefan Aigner prallt mit 0-5-Verteidiger Donati zusammen. Diagnose Gehirnerschütterung. Wo bleibt Frankfurts Willen dagegen zu halten? Die Antwort kommt schnell. Benhatira mit guter Körperbeherrschung und Russ mit aller Macht. Ausgerechnet ein Innenverteidiger sorgt für den Frankfurter Ausgleich nach 24 Minuten. Kein schöner Fußball, aber das interessiert in Frankfurt gerade keinen. Hauptsache, der Ball ist im Tor. In der zweiten Hälfte bleibt die Eintracht bei Standards gefährlich. Das ist Huschti. Seferovic, Karius mit dieser Glanzparade. Kein Tor für Frankfurt. Für die Ziele, die Mainz noch vor Augen hat, spielt die Mannschaft ungewohnt verhalten. Cordoba mal mit diesem Konter. Radetzky rettet. Es bleibt die einzig nennenswerte Chance von Mainz in der zweiten Hälfte. Cordoba hat dann noch Glück, dass er für dieses Nachtreten gegen Abraham nicht vom Platz fliegt. Die Schlussphase. Frankfurt will es irgendwie erzwingen. Otschipka auf Benhatira. 2-1. Der Siegtreffer 6 Minuten vor dem Ende. Der kollektive Jubel nimmt seinen Lauf. Unhaltbar abgefälscht von Bell, als Eigentor gewertet. Die Eintracht hat das Glück, das so lange fehlt.
Das war, glaube ich, das Endspiel der Endspiele, glaube ich, weil wirklich ja, so gut wie gar nichts mehr ging, wenn wir heute keine 3 Punkte geholt hätten.
Mainz hat trotz der Niederlage gute Chancen, im internationalen Geschäft dabei zu sein. Frankfurt wirft nach dem Sieg viel Ballast ab und macht sich wieder berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt.
Tja, und auch in Hoffenheim ist der Abstiegskampf das große Thema. Das bleibt natürlich auch so nach der Niederlage heute in Gladbach. Die Fohlen dagegen nehmen jetzt wieder Fahrt auf Richtung Champions League und haben sich bis auf einen Punkt rangearbeitet an Hertha. Wie wichtig dieser Sieg für die Gladbacher nach zuletzt 2 Niederlagen in Folge war, spürte man ganz deutlich an der Reaktion von Trainer André Schubert.
Applaus, Applaus, aber auch eine dicke Portion Erleichterung beim Borussen-Coach. Der Erfolg, sportlich zwar verdient, aber alle 3 Gladbacher Treffer gaben Anlass zu Diskussionen.
Das Foul an Olli Bäumer ist klar, muss man erkennen, finde ich. Dazu davor auch eine klare Abseitssituation von Traoré, der den Ball dann bekommt und die zweite Welle so ein bisschen einleitet für Gladbach. Die anderen beiden Situationen sind extrem schwer zu sehen. De facto ist es so, sie sind abseits und damit regelwidrig, aber es war beides schwer zu sehen.
Der Reihe nach. In der 6. Minute übersah das unparteiischen Gespann diese Abseitsstellung von Wendt, dessen Hereingabe schließlich der Hoffenheimer Toljan unglücklich ins eigene Tor buxierte. Allerdings wäre auch Hahn einschussbereit gewesen. Der Treffer so oder so regelwidrig. In der Folge verdienten sich die Gladbacher diese Führung aber auch durch klare Überlegenheit und mit besten Tormöglichkeiten. Spätestens nach einer halben Stunde ging das 1:0 mehr als in Ordnung. Das Team von TSG-Coach Julian Nagelsmann erschreckend schwach. Kurz vor der Pause dann erneut von Schiedsrichter Hartmann benachteiligt, der zunächst die klare Abseitsstellung von Traoré übersah. Raphael jedoch nutzte seine Chance nicht und es folgte der zweite Grund, warum das 2:0 durch Dahoud nicht hätte zählen dürfen. Hahns Ballgewinn gegen Torhüter Baumann durch ein klares Foulspiel. Hahn traf erst die Hand, dann den Ball. Schwer, das anders zu sehen.
Es ging alles sehr schnell. In dem Moment hätte ich gesagt, das ist eine 50-50-Entscheidung. Der Schiedsrichter hat sich für uns entschieden. Da bin ich sehr froh drüber und das nehmen wir natürlich auch an.
Torhüter Baumann hatte nachvollziehbar das Ganze natürlich etwas anders in Erinnerung.
Für mich ein Foul, weil sie im Mittelfeld jedes Mal, wenn einer einem anderen auf den Fuß tritt, das abpfeift und es ein Foul ist, ist für mich da genauso ein Foul.
Kurz nach der Pause leitete Elvedi mit seinem Fehlpass den Hoffenheimer Anschlusstreffer ein. Volland bediente Kramaric nur noch 2:1. Hoffenheim insgesamt mit einer ordentlichen Vorstellung.
Natürlich ist es so, dass man Gladbach nicht die ganze Zeit korrigieren oder kontrollieren kann über das Spiel. Wir hatten, ich finde, die taktische Ausrichtung war nicht schlecht gewählt. Wir hatten da Räume, gerade mit Ball, wo wir sie auch wollten, durch Spiel in die rote Zone. Das haben wir dann zu wenig genutzt. Aber uns war klar, dass wir das nicht 90 Minuten hinkriegen, die zu kontrollieren.
So wie nach gut einer Stunde. Ballverlust Strobel gegen Dahoud. Bei dessen Pass steht Hahn wohl knapp hinter der Mittellinie und so im Abseits. Aber wieder kein Pfiff. André Hahn krönte seine starke Leistung mit dem 3:1. Gladbach am Ende glücklich.
Wir hatten jetzt ein bisschen Druck. Und die Reaktion ist super. Respekt von der Mannschaft, nach zwei Niederlagen nochmal so eine Leistung zu bringen. Kurz vor Saisonende und... ja, jetzt stehen wir da, wo wir wollten. Europa League haben wir sicher und jetzt wollen wir mehr. Und das ist die Champions League.
Eine klare Ansage. Nach dem 6. Heimsieg in Folge gegen keineswegs enttäuschende Hoffenheimer die Borussia wieder auf Kurs.
Ja, nächste Woche geht es dann allerdings zu den Bayern. Und die könnten mit einem Sieg zu Hause die Meisterschaft perfekt machen. Dortmund ist Zweiter, dahinter Leverkusen, Berlin und Mönchengladbach, Mainz auf Platz 6. In der zweiten Hälfte dominiert der Abstiegskampf Hoffenheim auf Rang 14, 3 Punkte vor Werder und dem Relegationsplatz. Frankfurt nur noch einen Punkt hinter Bremen. Hannover muss 14 Jahre nach dem Aufstieg zurück in die zweite Liga. Ja, 3 Spieltage sind es nur noch in der Bundesliga. Danach gibt es dann den großen Sportsommer mit der EM in Frankreich und den Olympischen Spielen in Rio. Und genau dorthin wird einer fliegen, der heute in Düsseldorf für eine echte Sensation sorgte. Hendrik Pfeiffer lief den ersten Marathon seines Lebens und schaffte direkt die Qualifikation für Rio. In 2 Stunden, 13 Minuten und 11 Sekunden wurde er Dritter. Der Sieg gegen Anyapet Kosgei aus Kenia.
Angelique Kerber hat ihren Titel beim Turnier in Stuttgart verteidigt. Die 28-jährige Australian Open-Siegerin gewann gegen die Überraschungsfinalistin Laura Siegemund aus Metzingen. Die Schwäbin startete bei ihrem Heimturnier wie schon in den vergangenen Tagen enorm druckvoll und führte mit 4:2 im ersten Satz. Doch Siegemund verließen zunehmend die Kräfte. Angelique Kerber spielte ihre Routine aus. Mit 6:4 und 6:0 sicherte sie sich ein Preisgeld von 104.000 Euro.
Ja, wir haben noch das Wetter übrig. Carsten Schwanke, wie wird's denn da am Wochenanfang zugehen? Irgendwie fühlt sich das alles ziemlich kalt an im Augenblick.
Ja, es fühlt sich nicht nur so an, es bleibt auch kalt und das Wetter wird sich eher spätwinterlich als frühlingshaft gestalten. So auch heute Nacht. Also heute Nacht gibt es weitere Schnee- oder Graubeschauer. Und deshalb müssen wir in der Nacht, vor allem morgen früh zum Berufsverkehr, mit glatten Straßen rechnen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und vor allem in den Mittelgebirgen. Hier sind es -3 bis -4 Grad, genauso wie übrigens am Alpenrand. Morgen Vormittag ziehen dann die Schneeschauer der Nacht allmählich nach Osten ab. Dahinter gibt es einen Streifen, wo es durchaus mal trocken ist und die Sonne herauskommt. Kommen kann, aber gleichzeitig kommen neue Wolken im Nordwesten an mit Regen oder auch Schneefall oder Schneeregen. Und dieser Regen breitet sich dann am Nachmittag über die gesamte Westhälfte aus. Am Abend kommt erneut ein neuer Schub kälterer Luft in den Nordwesten rein. Und dann gibt es hier erneut wieder Schneeschauer, Graupelschauer und auch Gewitter. Die Temperaturen dann, wenn es keinen Niederschlag gibt, also in den Pausen, steigen sie auf 5 bis 10 Grad. Mehr ist nicht drin. Ähnliche Temperaturen übrigens auch in den nächsten beiden Tagen mit weiterem Aprilwetter. Keine wirkliche Wetterbesserung in Sicht, Thomas.
Also erstmal noch warm anziehen. Carsten, herzlichen Dank dafür. Das war's von den Tagesthemen, meine Damen und Herren. Hier geht's gleich weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Die nächste Tagesschau informiert Sie dann um 1:20 Uhr und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Kommen Sie gut durch die Nacht.